ein herzliches Wuffkommen zu einer neuen Ausgabe der Hunde-Talkrunde. Heute in nur kleiner Runde mit Simone und mir zu dem Spezialthema Hund und Sport. Alex wird in der nächsten Folge natürlich wieder für euch mit dabei sein. Leider hatten wir in dieser Aufnahme ein paar WLAN-bedingte Tonschwierigkeiten, was aber dem interessanten Inhalt dieser Episode keinen Abbruch tat. Vielleicht ist ja was Neues für euch und euren Vierbeiner dabei. Wir haben hier erstmal trainingstechnisch nur einen kleinen Teil des angebotenen Hundesportmarktes durchleuchtet. Versprochen, es folgt bald noch mehr. Und nun geht es los. So, dann sage ich mal ein neues herzlich willkommen. Hallo Simone, grüß dich.
Ja, hallo Nicole.
Wir zwei heute alleine in einem kleinen kurzen Interview, weil wir uns heute dazu auch entschlossen haben, mal ein bisschen die sportliche Seite auch anzugehen. Und die Alex ist heute ein bisschen verhindert, was aber nicht uns daran hindern sollte, dass wir einen neuen tollen Podcast für alle Zuhörer auch aufnehmen werden. Ja, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch und es ist ganz witzig, weil wir haben das Thema Sport ja ausgewählt heute.
Genau, ja, genau.
Und Alex sagt ja immer, sie hasst Sport. Von daher dabei passt es ja ganz gut, dass sie gerade heute nicht kann, ne?
Dabei ist sie halt natürlich gerade im Moment mit ihren Hunden lustig sportlich unterwegs und deswegen kann sie auch gerade bei uns hier nicht teilnehmen. Aber beim nächsten Mal ist sie natürlich wieder mit dabei. So, Sport. Sport heißt natürlich auch Bewegung mit Hund. Was verstehst du unter Sport mit Hund?
Ja, ich bin ja von Hause aus Physiotherapeutin für Menschen und ja hoffentlich auch bald für Hunde. Und deswegen sehe ich Sport immer auch unter so einem gesundheitlichen Aspekt und mache sehr gerne bei so sportlichen Sachen auch Balancetraining, Koordinationstraining, wirklich, dass ich jetzt zum Beispiel bei Tricks auch gerne mache. Aber ich habe bei den Tricks immer im Hintergrund, ach, welche Muskulatur wird denn da gerade gedehnt und was wird da gerade gekräftigt und ist die Ausführung auch korrekt? Und das ist dann gemein.
Und das vergessen natürlich total viele Hundehalter, dass sie natürlich mit ihrem Hund nur Fahrrad fahren und meinen, damit machen sie halt Sport mit dem Hund. Das ist natürlich was völlig anderes. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Gesundheit immer im Blick gehalten wird, dass der Hund nicht überlastet wird, dass natürlich die Muskulatur vorher erst warm gemacht wird. Machst du da mit deinem Hund irgendwas Besonderes oder mit deinen Kundenhunden, dass sie sich erstmal mit der Muskulatur aufwärmen können, dass sie nicht überlastet werden?
Ja, also wenn ich Joggen mit Hund mache, dann laufen wir laufen direkt, aber wir laufen ganz langsam los. So, dass jeder, das auch von den Menschen und von den Hunden, natürlich von beiden, dass die Muskulatur erstmal warm wird. Weil ich sag mal, wenn du 18 bist, da kannst du auch direkt mit 30 km/h losrennen, das ist noch nicht so schlimm. Aber je älter man wird, desto wichtiger wird dieses Aufwärmen. Wenn du aber 30, 40, 50 bist, dann merkst du, wenn du dich nicht richtig aufwärmst. Und das mache ich einfach, indem wir ganz langsam loslaufen und dann nach und nach die Geschwindigkeit steigern, bis wir so in unseren Rhythmus kommen und dann auch Übungen für den Hund mit einbauen. Und beim Gymnastrix zum Beispiel, da mache ich das gerne so, dass ich die Hunde erstmal um etwas drumherum schicke. Ich nenne das immer Revier und Baum, manche nennen das Fix und Foxy. Und das erstmal in großen Bögen und dann vielleicht mal in einer 8 und dann die Bögen ein bisschen kleiner werden lassen. Und dann sind die Hunde damit eigentlich auch sehr schön aufgewärmt.
Das Wichtige ist, dass die Außenmuskulaturen und die Innenmuskulaturen irgendwie natürlich aufgewärmt werden. Das haben natürlich wirklich ganz viele Hundehalter gar nicht vor Augen, auch wenn sie privat gerne joggen. Das muss ja gar nicht in so einer Hundeschulgruppe sein, sondern dass sie natürlich auch gerne von sich aus sonntags morgens irgendwie vorm Frühstück mal den Hund ein bisschen mit Gassi und dann auch mit dem Laufen verbinden wollen und direkt loslaufen. Das ist wirklich gefährlich, weil diese nachhaltigen Gelenkschäden und Muskulaturschäden, die darf man nicht unterschätzen. Das auch natürlich gefühlt auch mit dem Alter des Hundes wird das natürlich immer anstrengender. Auch wenn es eine sportliche Rasse ist, darf man nicht unterschätzen, dass einfach die zukünftigen Gelenkschwierigkeiten und die Muskulaturreißungen natürlich ein großes Problem werden können. Da hat man sehr schnell irgendwie das übersehen, ne?
Ja, und das ist auch die Gefahr. In jungen Jahren merkst du das ja nicht so. Aber die Auswirkungen sind dann trotzdem da, ne? Deswegen. Mit einem jungen Hund oder auch als junger Mensch merkst du es nicht, machst einfach und dann hast du mit 50 irgendwelche Schäden und wunderst dich, wo die jetzt herkommen. Du hast doch immer Sport gemacht, ne?
Genau. Und man sagt ja auch immer, dass natürlich auch das Sportliche beim Hund ja auch immer gerne angenommen wird. Der möchte ja auch gerne ein bisschen mit lustig durch die Gegend laufen oder ein bisschen was Neues erleben, sich ein bisschen austoben, wie man das so schön nennt. Aber das Problem ist natürlich, dass der Hund auch gar nicht diesen Schmerz in diesem Moment merkt. Der geht ja gerne auch über den Schmerz drüber.
Ja.
Und da kann natürlich vielleicht in dem Moment auch gar nicht sagen, ich möchte gerade ein bisschen langsamer laufen. Natürlich zeigen sie es auch an, aber wenn man halt in seinem Tritt drinne ist beim Joggen gerade oder beim Fahrradfahren, dann kriegt man es vielleicht nicht wirklich mit. Man drosselt schon mal das Tempo, aber vom Grundprinzip her, gerade bei so einem jungen Hund, dann spornt man ihn doch wieder an und denkt, hey, du wolltest doch laufen, mach doch einfach mit. Das ist halt eben das Gefährliche daran. Ne? Das wird leider echt total unterschätzt. Das sehe ich auch im Alltag, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, dann ist das tatsächlich erkennbar, dass die Hunde schon entweder unrund laufen.
Und was auch noch dazu kommt, ist die Kombination mit dem Menschen. Also wenn man es jetzt gar nicht auf das Thema Joggen bezieht, sondern auf Tricks und gymnastische Sachen, dass manchmal, also ich möchte jetzt, dass mein Hund auf den Baumstumpf springt, sag ich mal als Beispiel. Mhm. Und jetzt nehme ich mein Leckerchen und hau das mit Schwung weit hinten auf den Baumstamm. Der Hund springt dem Leckerchen hinterher und fliegt an der anderen Seite den Baumstamm wieder runter. Und dann wundert man sich, boah, was ist mein Hund so unsportlich? Der kommt nicht mal auf den Baumstamm drauf, das kann gar nicht sein. Aber es liegt dann manchmal an dem Keks, der einfach so unglücklich gehalten wird, dass da auch zum einen Verletzungen entstehen können und dann zum anderen, dass dadurch auch falsch trainiert wird manchmal, ne?
Absolut. Und die Menschen wissen auch gar nicht, dass die Handführung oder auch die Führung des Hundes in dieser sportlichen Aktivität auch ganz wichtig ist. Ne? Das heißt, der Hund möchte natürlich auch gefallen, er möchte mitmachen, er möchte das Erlernte gerne zeigen, er möchte natürlich auch den Keks gerne haben, der vielleicht bei dieser Übung dann auch geführt wird. Dann ist das mitunter einfach saugefährlich. Und ich meine, wie oft hat man schon Hunde da wirklich von solchen Baumstümpfen, die halt irgendwo quer liegen, runterplumpsen sehen, weil die so dem Keks hinterher folgen und nicht der Menschenführung drauf achten. Das ist leider immer die große Gefahr. Ich meine, egal, ob es nun eine Alleinführung ist oder wie auch immer, hinter einem Keks oder einem Stück Fleisch, Wurst oder was auch immer herlaufen, bringt ja eh nichts. Auch das sollte man so mal vor Augen halten. Egal, ob im Sport oder im Alltag. Ich habe einen guten Kontakt zu einer Tierklinik hier in unserer Umgebung und die haben auch gesagt, eine der großen Verletzungsthemen sind natürlich wirklich, dass die Hüften der Hunde sehr stark belastet werden in jungen Jahren und demnach natürlich, dass so eine Volkskrankheit wird, dass die Hüftdysplasien hochkommen. Früher war es sehr stark die ED, also nicht mehr die Hüfte. Das ist tatsächlich das große große Manko, was heute passiert. Dann nützt auch ein Futterzusatzmittel nichts, um das irgendwie aufrechtzuerhalten oder zu stärken, sondern das ist wirklich dann die Überbelastung, die über den jungen Jahren dann leider übersehen wird. Ne?
Ja, wobei ich ein Befürworter dafür bin, die Hunde ruhig schon aktiv auch zu betätigen. Also ich werde auch viel gefragt, ja, ab wann darf denn mein Hund am Fahrrad laufen? Ab wann darf ich denn endlich mit dem Joggen gehen? Und ich sage dann immer, ja, ab sofort. Aber natürlich nicht, ja, meine 10-Kilometer-Lauf, den muss ich aber nach wie vor in einer halben Stunde schaffen, sondern es geht wirklich ja erstmal nur darum, dem Hund das beizubringen. Also wenn ich Fahrrad fahre, lauf mir nicht ins Fahrrad rein, sondern lauf rechts neben mir. Ich fahre noch gar nicht, ich schiebe mein Fahrrad vielleicht erst und das Ganze auch nur 100 Meter und nicht 10 Kilometer. Und beim Joggen genauso. Ich gehe ganz normal ein Ründchen mit meinem Hund und jetzt übe ich einfach mal, dass ich vielleicht mal 100 Meter ganz langsam jogge. Und mein Hund soll im Fuß neben mir herlaufen. Und das reicht. Ja. Das ist ja schon quasi das Training anfangen.
Und,
ne?
Und ich finde, auch gerade für den Anfang würde auch anstatt Joggen auch erstmal eine leichte Walking-Runde, ohne dass man sofort schon in ein Jogging-Tempo reinkommt, natürlich erstmal eine Walking-Runde, damit der Hund erstmal weiß, dass er nur rumschnüffeln soll, sich dafür auch dann interessiert, was der Mensch macht, wann er stoppt, wie er dann die Geschwindigkeiten anpasst. Dafür eignet sich das auch ganz gut. Ne? Was würdest du denn quasi auch befürworten, dass Menschen besondere Leinen für diese sportlichen Einheiten dafür brauchen? Leinen, besondere Geschirre? Gibt es da irgendwie eine Empfehlung von deiner Seite aus?
Also es gibt ja extra Jogging-Geschirre und es gibt ja auch das Canicross, ne? Da gibt es ja auch diese Zuggeschirre. Ich persönlich komme damit überhaupt nicht klar. Genauso wie beim Fahrradfahren, da gibt es ja diese Vorrichtungen, wo du das quasi den Hunde, wie nennt sich das denn, den Hundehalter, den machst du ja unter deinem Sattel quasi fest.
Dass der Hund sozusagen seitlich immer genau. am Fahrrad laufen muss. Mhm.
Und ich komme mit beiden wirklich überhaupt nicht klar. Ich habe das mit dem Fahrrad genau zweimal ausprobiert, habe mich zweimal direkt langgelegt. Und die Mabel ist gar kein Hund, der zieht. Die hat mal ganz sanft, ein bisschen weiter, ist sie mal rechts gelaufen. Zack, lag ich da schon. Und für mich geht das gar nicht. Ich habe die Mabel wirklich an der Hand am Fahrrad. Und beim Joggen genauso. Diese Joggingline, die haben oft so einen Stretch. Und mit diesem Stretch kann ich nicht mehr vernünftig laufen. Dann zieht mich ja der Hund quasi schief. Und also ich kann das nicht. Ich laufe und fahre mit beiden wirklich ganz normal an der Leine. Da sollte man schon drauf achten, finde ich. Wenn jetzt ein Hund hast, der noch unkontrolliert ist und hier mal hinhüpft und da mal zieht und man später dann auch ein bisschen schnellere Geschwindigkeiten hat, sowohl beim Joggen als auch beim Fahrradfahren, dann würde ich jetzt kein Halsband nehmen, sondern dann vielleicht lieber ein Geschirr. Weil wenn dir ein Hund, das ist mal bei meinem Hoverwart passiert damals, da hat die eine Katze gesehen, lief am Fahrrad und haut voll der Katze hinterher, war am Halsband, weil eigentlich leinenführig, ne, eigentlich, und hat dann voll den Ruck am Hals gekriegt. Ich meine, der Vorteil war, sie hat gequietscht, sie hat nie wieder eine Katze am Fahrrad gejagt, die ist ab da 1A am Fahrrad gelaufen, aber das ist ja nicht die Art, auf die man es beibringen will, ne?
Genau.
Und das war ja, wirklich scheiße, da habe ich wirklich gemerkt, scheiße, das tat dir jetzt echt weh, ne. Und das muss ja nicht sein.
Ich finde auch, dass jeder so seine Erfahrungen damit irgendwie machen kann. Ne? Das ist jeder Mensch, jeder Hund ist da unterschiedlich. Ich sehe ganz viele Menschen, die auch diese Carnicross-Gürtel tragen. Das heißt, es ist so ein Bauchgurt, worin der Hund, mit einer, flexibleren Leine drangehalten wird. Und der Hund wird dafür nach vorne wegziehen, den Menschen sozusagen hinter sich herziehend sozusagen. Das heißt also, der Hund darf nach vorne und zur Seite laufen. Aber es hat abgesichert beim Menschen. Und das Wichtige dabei ist, und das wird oft unterschätzt und leider auch bei ganz vielen Billigvarianten nicht mitgeliefert, dieser Panikhaken. Das heißt also, wenn irgendwas sein sollte, dass sich dieser Haken, die Verbindung zwischen der Leine und dem Hund sozusagen ja auch wirklich lösen kann. Dass wenn irgendwas sein kann, man wirklich einen kurzen Ruck geben kann, was auch immer sein muss, dass der Hund wirklich losgehen kann. Das heißt also, gerade am Fahrrad finde ich das sehr wichtig. Ne? Gerade das, was du auch beschreibst, das ist ja echt gefährlich für Hund und Halter. Und natürlich, wenn man dann, in einem belebten Gebiet Fahrrad fährt, dann ist es ja natürlich erst recht gefährlich, auch mit dem Straßenverkehr. Bedeutet also immer an den Panikhaken denken, auch wenn man immer meint, dann gibt der Hund ja einmal Gas und dann ist er weg, dann ist das natürlich klar. Dann gehe ich aber auch nicht unbedingt joggen mit einem nicht rückrufbaren Hund. Das muss man auch mal vor Augen halten. Ja. Das heißt, der Panikhaken ist tatsächlich, finde ich, A und O. Egal, ob ich dann eine Leine um mich herum trage oder in den Händen halte oder ob ich den Hund am Fahrrad festmache oder ob ich die Leine während des Fahrradfahrens festhalte, der Panikhaken ist das A und O. Mhm. Und natürlich auch ganz definitiv, das passende Geschirr ist ganz, ganz wichtig. Und da sollte man sich nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten festlegen, sondern dass man wirklich denkt, was passt wirklich gut für den Hund in dieser Sportart. Das kann ja wirklich ein wirklich dafür vorgesehenes sein. Es kann aber auch ein anderes sein, dass man ein maßgeschneidertes benötigt oder gerade für die Sportart ein maßgeschneidertes benötigt. Das muss man auch definitiv abwägen und sagen, das ist halt dann mal eine Investition, aber dann habe ich wirklich die Chance, dass der Hund auch keine Schmerzen beim Laufen bekommt.
Ich sag mal, es ist ja wie beim Skifahren, oder? Ist das dann nicht auch so? Wenn du hinfällst, dann löst sich die Bindung von den Skiern?
Genau.
Jawohl. So wäre das ja mit dem Panikhaken auch.
Ja, ne? Genau. Das haben auch viele Reiter, die halt natürlich ihre Hunde auch immer mitlaufen lassen, während sie im Außengelände laufen lassen, wenn sie reiten. Und da ist wirklich auch das Thema, dass diese Panikhaken daher auch kommen. Das ist wohl damals eine erste, Jagdvariante der Jäger auf den Pferden. Und daher kommt also dieser Panikhaken auch.
Ja, und beim Pferd ist es ja eh noch mal gefährlicher, weil so ein Pferdehuf ist ja nun nicht so sanft, ne?
Genau. Ja, das haben wir halt leider auch mal erleben müssen bei einem Kundenhund. Der ist von einem Pferd ganz unabsichtlich, mehr oder weniger doch nachgetreten. Also das heißt, das Pferd hat sich sehr erschrocken, weil der Hund da einfach durchgelaufen ist und hat dann den Hund wirklich feste getreten, dass er halt 2 Tage per Notoperation ein Auge rausbekommen hat, weil er sich echt da, deswegen muss man echt bei aufpassen und das nicht unterschätzen. Deswegen sind Leinen zwar gut, aber wichtig ist halt auch, dass man da die Sicherheitsvorkehrungen beachtet.
Ja, und dann vielleicht auch noch, wie man die Leine dann hält. Ne? Wenn ich jetzt am Fahrrad bin und ich habe den Hund, ich habe den rechts am Fahrrad, also es sollte ja rechts sein, weil links ist der Verkehr, also ist der Hund rechts geschützter. Und jetzt mache ich mir die Leine so 5-mal ums Handgelenk vielleicht rum. Und jetzt merke ich, scheiße, ich falle gleich um, ich muss jetzt den Hund loslassen. Geht aber leider nicht, weil ich habe das Ding ja an den Leine 5-mal um meine Hand rum, dann liege ich doch wieder auf der Klappe. Ja. Ne? Also, dass man da auch wirklich aufpasst, dass man die Leine so hält, dass es möglich ist, im Notfall auch dann mal loszulassen.
Ja, es kommt halt da darauf an, dass man auch stabil auf seinem eigenen Fahrrad unterwegs ist. Das kann also dann Mensch und Hund in so einer Schluchtsituation oder Schocksituation total helfen. Es nützt ja nichts, dass ich das modernste E-Bike dieser Welt habe, wenn es aber mit mir instabil ist. Das ist ja genau das Problem. Ja. Das ist ja dann meistens immer der Effekt. Die Menschen machen dann die Leine sehr kurz, dass der Hund natürlich Gas gibt und den Menschen mitzieht, damit er ja angeblich ordentlich ausgepowert ist. Das ist ja eine ganz umgängliche Situation, die aber in meinen Augen die größte Katastrophe eigentlich ist. Aber nun ja, jeder so, wie er mag. Ne? Das heißt, ist es denn für dich auch so ein Thema, dass du viele Anfragen hast, dass die Menschen, weil die ja alle wissen, dass du Sportaktivitäten anbietest, dass die Kunden auch ganz speziell dazu dir kommen?
Also bezüglich Joggen, eher nein. Mhm. Ich sehe viele, die mit ihrem Hund joggen, aber da joggt eher jeder so für sich, wie es leider ja auch auf Spaziergängen oft ist. Hund und Mensch haben eigentlich wenig zusammen miteinander zu tun. Man fährt gemeinsam dahin, trifft sich nachher wieder am Auto. Hat jeder seine Runde gedreht. Also das sehe ich oft, finde ich total schade, weil man kann da wirklich tolle Sachen machen. Und ich hatte aber eine Laufgruppe, die ist wirklich über Jahre bestehen geblieben. Nur im Winter ist es dann im Dunkeln und dann ist es alles so ein bisschen eingeschränkt. Und von daher haben wir zum letzten Winter die Gruppe dann erstmal pausieren lassen. Mhm. Was mehr gefragt wird, ist wirklich solche Sachen wie Gymnastics verbunden mit Tricks. Mhm. Da ist es aber so, dass ja eher der Hund derjenige ist, der Sport macht und der Mensch eben nicht. Und deswegen bin ich ja auf die Idee gekommen, das Yoga-Nastrix zu entwickeln. Mhm. Wo Choreografien sind für Mensch und Hund, dass eben beide gemeinsam ein bisschen Gymnastik machen. Und das finde ich natürlich als Physio, ist das natürlich das Optimalste von allen.
Das macht, glaube ich, auch am meisten Spaß, ne? Weil man natürlich dann in dem Moment ja mit seinem Hund auch nochmal was Neues erlebt. Das sind ja dann nicht nur, dass der Hund einen Trick macht und man freut sich und im Anschluss kommt ein Keks rein, der neue Trick, sondern dass man natürlich gemeinsam mit dem Hund etwas entwickelt und auch dazu nochmal eine neue Beziehung zu aufbauen kann. Und das macht ja auch nochmal richtig einen Kick mit aus, ne?
Und wir haben jetzt bei Gymnastrix auch überlegt, dass wir jetzt auch eine Choreografie machen wollen.
Ähnlich wie beim Dog Dancing?
Ja, genau. Mal gucken, wie. Ich habe im Moment noch keine Idee. Also, weil wir wollen das richtig mit Musik einbinden. Da muss es ja auch ein bisschen im Takt passen und so. Ne? Aber das wird bestimmt ein Riesenspaß. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn es soweit ist, dass wir es können, sage ich
Bescheid. Bitte berichte. Ich finde das super spannend. Sehr schön. Ist es denn bei euch auch so, dass die diese Yoga-Nastrix, die Möglichkeit quasi mit dem Hund gemeinsam Sport zu machen, auch nur bei Hunden mit Menschen ankommt, die auch wirklich, ich sag mal, schon so ein bisschen Yoga-Erfahrung haben müssen?
Also Yoga-Erfahrung müssen sie gar nicht haben. Das fängt auch wirklich ganz leicht an. Also die erste Choreografie ist komplett im Stehen zum Beispiel. Mhm. Also da stehst du als Mensch mal auf einem Bein zwischendrin. Aber ansonsten, du musst auch nicht sportlich sein, gar nichts. Da geht es einfach erstmal für den Hund um die Grundsignale und das Handling so ein bisschen miteinander und schon mal gemeinsam was Schönes zusammen machen. Und dann wird es natürlich so Stück für Stück auch ein bisschen schwerer.
Ich stelle mir gerade vor, ich habe ja quasi zwei kleine Sinnehunde gehabt, mein großer Hund Eddie, der ja wirklich nur nicht unbedingt die Sportskanone vor dem Herrn ist. Also das heißt, ich hätte das auch mit meinem Berner Sinnehund machen können.
Ja, klar. Okay. Ja. Also bei den Hunden geht es viel um die Grundsignale, zumindest in den Anfangskurios. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ich hebe meine Arme und der Hund setzt sich rechts neben mich. Ich senke die Arme, der Hund legt sich ins Platz. Ich hebe die Arme wieder, der Hund ins Sitz. Ich senke die Arme wieder, der Hund auf die andere Seite ins Fuß. Oder weißt du, so? Also ganz viel auch Grundsignale. Und das ist das Schöne daran, weil du kannst das im Wald auch.
Ja, genau.
Fuß brauchst du, Hintersitzen brauchst du, Platz brauchst du, also Von daher kannst du das wunderschön in den Alltag integrieren.
Sehr schöne Idee, finde ich gut. Man meint ja immer nur, dass Hunde mitmachen können, die wirklich, sagen wir mal, eine Affinität zum Sport haben. Also die typischen Shepherds und Schäferhunde, also die Hütehunde sozusagen, die damit ja nur sehr viel Erfolg auch schon haben. Man sieht das ja auch, ne? Das heißt, ganz viele andere Sportarten sind immer diese Hütehundrassen, diejenigen, die ganz weit vorne sind, weil die sehr schnell verknüpfen, sehr schnell lernen, natürlich auch einen Hang zur Sportlichkeit haben. Man sieht ja bestimmte Sportarten, wie zum Beispiel auch, dass sie im Agility natürlich auch sehr weit sind. Es gibt natürlich noch andere viele Rassen, aber die Hütehundrassen sind natürlich diejenigen, die wirklich dafür prädestiniert sind. Beim Frisbee zum Beispiel sieht man auch sehr schnell den Australian Cattle Dog, weil der sehr stark und wendig ist, natürlich auch sehr stark belastbar ist, zusätzlich noch dazu. Ne? Das bedeutet, obwohl es ja eigentlich dann die Treibhunderasse ist, ist es aber eigentlich dann in dem Moment trotzdem der sportliche, kernige Hund, der halt mitfliegt mit so einer Frisbee. Da habe ich noch nie einen Rottweiler gesehen. Also das ist tatsächlich so, weil diese Rasse sich ja total wenig dafür eignet. Und deswegen macht es ja auch dann auch erst recht wieder einen Sinn, wenn ich so etwas höre von dir, dass du sagst, nee, wir haben das wirklich so entwickelt, dass jeder Hund und jede Rasse und jeder Mensch natürlich auch mitmachen kann und dann einfach auch bei A anfangen kann und nicht schon irgendwas erst benötigt, um mitmachen zu müssen. Ne? Tolle Idee.
Genau, und dann natürlich dementsprechend. Ich meine, das ist ja überall, ob es jetzt beim Tennis ist, wenn du Kreisklasse spielst, dann bist du halt noch nicht so gut. Spielst du nachher Regionalliga, bist du richtig gut. Oder im Leichtathletik oder im was auch immer. Ne? Und so ist das beim Yoga Nasa.
Ich muss also auch gar keine Vorahnung haben zum Thema Dog Dancing oder so etwas. Muss mein Hund ein gewisses Alter haben, um mit reinstarten zu können?
Mhm. Auch nicht, weil ich sag mal, also klar, jetzt mit einem 8 Wochen alten Welpen, da übst du ja jetzt nicht unbedingt schon Linksfuß, Rechtsfuß, Vorsitzen, Hintersitzen, Platz, jetzt
Platz. Der aber eine schöne Vorstellung für viele Hundehalter.
Ja, aber du übst ja die Grundsignale schon. Und du übst die einfach in verschiedenen Positionen. Und das ist nicht verkehrt, weil das ist eh mal eine schöne Übung, weil unsere Hunde sind ja auch gewöhnt, die stehen jetzt vor uns, man sagt Sitz und hebt die Hand und der Hund setzt sich. Und was ist, wenn ich mich jetzt mal in die Hocke begebe, mein Hund liegt und ich sage aber Sitz? Oder ich drehe meinem Hund den Rücken zu und sage Platz oder ne, mache irgendwelche komischen Bewegungen. Dann fragt sich ja manch Hund auch, was ist das denn jetzt? Was will die denn da jetzt von mir? Das ist so schön beim Yoga Nastrix, weil nicht immer, wenn ich den Arm nach unten nehme, soll mein Hund Platz machen, sondern manchmal ist es auch genau andersrum. Deswegen lernen die da auch wirklich sehr, den Menschen zuzuhören. Ja. Was sagt er eigentlich?
Der Hund orientiert sich dann natürlich in dieser Situation sehr intensiv an den Menschen. Das ist ja eben das Bindungsglied da sozusagen drin. Ja, sehr schön.
Ja, und was sind denn so deine Sport-Favorites?
Also ich sag mal, da habe ich natürlich zwei Themen drin. Dadurch, dass ich mit meinen Berner Sennohunden natürlich jetzt nicht diese Sportskanonen zu Hause hatte, ist bei mir eher die Nasenarbeit. Das heißt, alles, was mit dem sportlichen Aspekt der Nase zu tun hatte, habe ich sehr viel mit denen natürlich gemacht. Das unterschätzt man. Man meint immer Mantrailing zum Beispiel, dass der Hund, den, ich sag mal, eine versteckte Person sucht, dass das ja immer sehr langsam vor sich gehen muss. Das muss es aber ja gar nicht. Je nachdem, wie weit, in welchem Level der Hund schon ist, kann das auch echt zügig gehen. Also, dass der Mensch wirklich schon hinter dem Hund herlaufen muss, weil der sogar gut riechen kann. Das haben wir sehr viel quasi mit meinen oder mir mit unseren Hunden gemacht. Das ist tatsächlich auch eine schöne Auslastung, eine schöne Geschwindigkeit und der Hund natürlich auch total viel Spaß und ein Bindungsthema hat. Das ist tatsächlich schon eine Form von Sport. In der Hundeschule an sich wird bei uns sehr viel auch Flyball gebucht. Das ist eine sehr, sehr rasante Hundesportart, wo 4 Hürden hintereinander aufgestellt werden an einem gewissen Abstand und die Hunde dort drüber laufen und danach zu einer Flyball-Maschine einen Auslöser ausdrücken. Dann fliegt dort ein Ball heraus und der Hund muss dann über die Hürden den Ball wieder zurückbringen. Das ist eine Form von Teamsport. Und das ist natürlich wirklich sehr rasant, sehr aktiv. Das heißt, der Mensch bringt seinem Hund natürlich diese ganzen Abläufe bei und am Ende treten dann mitunter 4 Mannschaften oder 2 Mannschaften gegeneinander an. Eine Mannschaft besteht meistens aus 4 Teilnehmern. Das heißt, die Hunde sind dann wirklich sehr sportlich und dieses Beibringen macht natürlich dann auch nochmal so richtig Spaß. Das heißt, Flyball ist bei uns ein ganz großes Thema. Es wird auch nicht so oft hier in den Gegenden angeboten. Deswegen kommen die Leute auch, weil sie einfach total gerne machen wollen und sagen, das gibt's gar nicht so oft, aber mein Hund hat total Spaß dran. Das ist natürlich jetzt nichts für einen totalen Ball-Junkie. Das heißt, der ist zwar auf den Ball sehr fixiert dorthin. Das heißt, wir achten tatsächlich in dieser sportlichen Aktivität total darauf, dass es kein Junkie wird, sondern es einfach nur aufgrund des Sportes machen möchte.
Geht das denn über euch dann sehr laut zu? Weil wenn man sich die Filme vom Flyball anguckt, dann sind die Hunde ja wirklich sehr aufgeregt und es ist eigentlich sehr viel Gebelle und laut. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ich habe bis jetzt das immer so aufgebaut, dass keiner dieser Hunde diese wahnsinnigen Jagdgeschreie davon sich geben. Das ist ja tatsächlich so diese Erwartung.
Sehr schön.
Und das ist natürlich genau das, was ich meinte mit, das sind keine Junkies, die daraus werden, sondern die sollen halt wirklich den Spaß mitmachen. Und das geht ja auch darum, dass die Hunde diese körperliche Anstrengung mit dieser geistigen und warten, dass sie dadurch den Auslöser dorthin ausgeben müssen, nicht um wer ist als erster unbedingt da geholt, sondern es ist tatsächlich, dass es eher der sportliche Aspekt ist. Der Mensch feuert natürlich seinen Hund ein bisschen an, aber es geht nicht darum, dass die Hunde da rumschreien und sagen, lass mich endlich da rankommen. Mhm. Das wird nicht bei uns so aufgebaut. Das ist ganz wichtig.
Mhm. Ja, sehr angenehm.
Ja, das ist ja auch, weil viele Menschen immer dann, genauso wie du auch, so eine Verbindung dazu hast, wie es im Agility mitunter ist, dass die Hunde natürlich sehr aufgeregt sind, wenn sie durch den Parcours laufen, weil sie natürlich auch da eine Erwartungshaltung haben. Und das ist natürlich dann so eine Form von Trieb, den die ganz viele Hundeschulen natürlich auch haben wollen. Also das heißt, die möchten natürlich, dass die Hunde in einer Geschwindigkeit diesen Trieb nachgeben wollen. Bin ich selber kein Fan von, nicht weil ich nicht sportlich bin. Für mich ist es schon wichtig, dass die Hunde darunter am Ende nicht leiden und dass sie dann wirklich darüber echt alles andere vergessen und nur noch ihren Parcoursablauf, ohne dass sie irgendwie auf den Menschen achten müssen. Ja, es gibt eine Handführung. Ja, der Mensch läuft natürlich den Parcours mit ab. Aber ganz ehrlich, das üben die so oft, bis dass sie zu einer solchen Turniermannschaft herkommen. Die Hunde kennen natürlich schon die Abläufe, dass der Mensch wirklich noch mitläuft, dass einmal den Parcours noch vor Augen hält. Die zeigen ja nicht mehr, dass der Slalom noch einzeln gelaufen werden muss, also linke Seite, rechte Seite, sondern die zeigen ja nur noch, da ist der Slalom, der Hund übt es ja von sich aus. Das ist das, was die Erwartungshaltung bei dem Hund zu einem solchen Triebschrei bringen kann. Deswegen ist das da immer sehr laut. Finden manche Menschen toll. Ich selber finde es nicht toll, weil es halt sehr großen Stresslevel für die Hunde mitbringt. Der eine nennt es Trieb, ich nenne es Stresslevel ins Negative, wie man mag. Ne?
Ich auch.
Das ist natürlich genau so eine Auslegungssache. Der eine möchte es und ich bin da kein Fan von.
Und die Gefahr ist ja auch, wenn die da durch den Parcours wirklich hetzen, dass es dann auch mal unsauber wird, ne? Und sich dann ein Hund doch wieder vertritt oder zu schief läuft auf Dauer, sag ich mal, immer mit so einem Seitenblick doch zu seinem Menschen und kriegt dann irgendwann Halsprobleme oder so, ne? Da finde ich es auch ganz wichtig, dass halt ausgeglichen trainiert wird und nicht immer nur, Kapelle lass gehen, los, rennen und wild und Hauptsache schnell im Ziel. Sondern dass man da wirklich auch guckt, dass es genau
und die Gesundheit ist, ne? Des Hundes ist natürlich nicht nur, dass er, sagen wir mal, in der Muskulatur warm wird, sondern dass halt wirklich das, was du auch sagst, dass die Gelenke immer fein bleiben und auch darauf geachtet wird, dass es nicht den Hund schadet. Natürlich hat der Spaß und das ist das, was wir eben zu Anfang schon mal gesagt haben. Ab wann sagt der Hund denn nein, wenn es ihm mit Spaß beigebracht wird? Er sagt ja nicht nein, mir tut die linke Vorderpfote weh oder ich habe ein bisschen Halsweh heute, ich möchte nicht. Ich möchte das mal gerne mit Menschen erleben, die wirklich auch genau diesen Leistungssport mitgemacht haben, da kann man nicht mehr sagen, es ist halt gerade heute nicht der Fall und ich möchte heute nicht, sondern dann macht man durch. Und das ist einmal natürlich beigebracht, aber der Ehrgeiz, den die Hunde dabei entwickeln, ist natürlich auch klar, dass sie dann über den Schmerz drüber hinweggehen. Und dann habe ich einen 5-jährigen Australian Shepherd, der das vielleicht schon 4 Jahre lang gemacht hat und dann hat der plötzlich Halswirbelprobleme oder ich sag mal ein Knieproblem, weil es ihm immer rausfliegt oder wie auch immer, dass die Kniescheibe nicht mehr fest ist oder vorne der Ablauf der Vorderläufe nicht mehr gerade abrollen kann oder was auch immer. Sehr oft Krallenprobleme. Also ich habe sehr oft gesehen, dass diese Hunde die Krallen sehr, sehr weg haben und das Leben schon mitunter durchkommen. Daran muss man sich doch schon mal vorstellen, was das auch bedeutet, weil dieser Sportboden natürlich nicht dafür geeignet ist. Machen wir uns mal nichts vor. Die möchten gerne alle artgerecht ernähren und artgerecht auslasten, sind wir völlig dabei, aber trotzdem ist dieser Sportboden natürlich nichts für diese Hundekrallen auf Dauer in der Geschwindigkeit. Und das heißt, natürlich kann man dicke Sportböden auslegen, damit die Hunde die Gelenke schonen. Aber das Problem ist, sie müssen ja über die ganzen engen Kurven, die laufen müssen und die Abgründe, die die natürlich auch betreten müssen, das ist ein richtiges Abreiben der Krallen. Und das ist unfassbar schmerzhaft. Das ist etwas, was die meisten Menschen natürlich nicht sehen. Dann tun die halt was Salbe drauf und dann ist es wieder gut. Eben für mich nicht. Und das ist, finde ich, halt so schade. Wird oft außer Acht gelassen.
Ja, das stimmt. Ja, also Agility ist eigentlich, ich sag mal, eine tolle Sportart, aber nur dann, wenn sie wirklich gesundheitlich und geistig und körperlich gesund ausgeführt
ich finde der,
wird. Ne?
So kann man ich finde, der Charakter sagen. Des Spaßes darf dabei nicht fehlen. Das heißt ja, das ist beigebracht und das ist das eben, was die Menschen meinen, mein Hund hat da total Spaß dran. Jein, also immer noch mit einem ganz festen Jein. Ne? Also das heißt, der eine der andere eben halt nicht. Mm. Es gibt Leistungszuchten, die dafür gemacht worden sind. Aber das macht kein Hund, wenn er, ich sag mal, noch 9 ist. Das ist dann eben nicht mehr so lustig. Oder für mich tatsächlich keine Sportart, die man lange mit Hunden durchziehen sollte. Punkt.
Ja, und wenn, dann wirklich nur hobbymäßig und nicht irgendwie jeden Tag 3 Stunden trainieren.
Aber es gibt ja auch ganz viele Hundeschulen, die das ja auch wirklich als Beziehungsarbeit aufbauen und das wirklich auch als tolle Auslastungsmöglichkeiten einmal in der Woche anbieten. Das ist auch wirklich total gut. Dann habe ich da auch Spaß dran. Dann sieht man ja auch, dass die Menschen mit dem Hund das gemeinsam aufbauen und das auch Spaß in so einer Gruppe haben. Da ist dann nicht, dass jeder den Parcours zu einer gewissen Zeit unbedingt durchlaufen muss, dass es unbedingt eine Turnierfähigkeit sein muss, sondern Spaß. Und dann ist es auch gut. Man muss halt aufpassen, dass die Geräte nicht schon zu hoch und zu belastend sind für die Hunde, dass die Kleinen anfangen, dass man es wirklich anpasst. Und wenn ich zum Beispiel einen Labrador habe, der das macht, oder habe danach einen Spitz, der das macht, dann stellt man die Geräte nicht mehr ein, dass die richtigen Größen eingestellt werden. Das heißt, das finde ich immer dann so ein bisschen unangenehm, dass man dann da nicht mehr drauf achtet. Das ist aber leider immer die Aufgabe des Trainers in meinen Augen. Sollte man vielleicht nochmal ein bisschen einen Blick mehr drauf werfen.
Ja, was ich gerne mache, ist, dass ich das ein oder andere Gerät aus dem Agility auch für Gymnastik nutze. Also nicht wirklich ein Agility-Parcours, sondern nur so ganz einzelne Teile. Im Moment machen wir zum Beispiel viel mit dem Slalom und nach dem Slalom dann Pfoten drauf irgendwo, ne? So Sachen. Das ist einfach eingebaut, nicht als
Parcours. Bei uns ist das auch so, weil natürlich dann sagen wir mal auch diesen Spaß an was Neuem nochmal aufbaut, auch gerade dem Hund nochmal ein bisschen die Konzentrationsfähigkeit abstellt und natürlich auch, dass man so ein bisschen auch diesen Gesundheitsaspekt damit aufbaut. Die Hunde haben Spaß dabei, man kann das in einer sportlichen Formation aufbauen, ohne dass da ein Druck hinter besteht. Das haben wir bei uns auch, dass wir immer wieder Teile aus Agility oder Hoopers damit zunutzen können.
Ja, und sag mal, welche Sportart mir noch so einfällt, wo ich mal so denke, oh, das könnte aber auch mal sehr ungesund sein, ist Frisbee.
Ich musste sofort lächeln.
Das machst du aber, glaube ich, tatsächlich
ich musste
ganz
schon sofort
gerne,
lächeln,
oder?
Als ich das so merkte, dass du so ein bisschen in Zweifeln kamst. Ja, ja, ja. Also ich mag die Frisbee-Form natürlich auch. Es geht aber nicht um diese, ich sag mal, Freestyle-Geschichten, wo die Hunde wirklich 1,50 Meter hochspringen müssen, um an das Frisbee noch ranzukommen. Oder wo auch da der Leistungsdruck dahinter steckt. Ich wohne tatsächlich hier in einem Gebiet, wo Weltmeisterschaften der Dog-Frisbees sozusagen ausgetragen werden. Das ist so ein Dreieck hier in der Gegend, da wo diese Meisterschaften in 3 verschiedenen Städten ausgeübt werden. Das ist ein total toller Sport, wenn man das sieht. Aber auch hier wirklich definitiv zu achten ist, dass die Menschen, die das mit ihren Hunden ausführen, die machen das ja nicht erstmal einmal im Monat, sondern die machen das halt ja auch immer wieder. Und die Hunde müssen natürlich lange aufgewärmt werden, bevor die wirklich dann ihre Shows laufen dürfen. Und das darf man nicht vergessen, das ist eine Choreo, die da abgearbeitet wird. Das heißt, der Hund muss sich viel merken, der Mensch muss sich viel merken. Aber ganz klar ist, es geht richtig auf die Gelenke. Da bin ich ja überhaupt nicht für ausgebildet, um das, sagen wir mal, in dieser Form anzubieten. Dann sollen sie wirklich definitiv in diese Frisbee-Mannschaften einsteigen, wenn das der Grund und der Wille von dem Menschen ist, wenn man da wirklich Spaß dran hat. Ich selber bin aber eher derjenige, der halt diese Frisbee-Thematik dann wirklich in kleinsten Feinen aufbaut, dass der Mensch nicht nur den Hund sozusagen zu einem neuen Jagdobjekt anstiftet, sondern dass es wirklich halt darum geht, dass der Hund weiß, wann er sich irgendwie drehen muss, wann er halt irgendwie darauf achten muss, was da halt fliegt. Und es geht nicht darum, dass der Hund hochspringen muss, sondern dass er halt wirklich abwarten lernt, dass die Frustrationstoleranz natürlich dann sehr groß werden kann dadurch. Das heißt, gerade bei Hunden, die überhaupt nicht gut abwarten können, kann man das auch nochmal langsam mit aufbauen. Und das nutze ich ganz gerne dafür.
Ja, also es ist ja auch gar nicht so einfach für uns Menschen, diesen Frisbee auch so zu bedienen, dass der auch nur annähernd das tut, was man eigentlich gerade vorhat.
Die Profis können das natürlich perfekt. Das ist, ja. das sieht ja gigantisch aus. Also wenn ich sehe hier bei diesen Weltmeisterschaften, was diese Menschen für eine Präzision mit diesen Scheiben bringen können, das ist ja wirklich super. Und das sind natürlich für ihre Hunde auch genau angepasst. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das bedarf natürlich auch echt Übung. Und das ist nicht das, was ich nur einmal in der Woche übe, sondern das ist dann das, was ich wirklich jeden Tag üben muss, damit ich so präzise werfen kann, dass mein Hund damit kein Gelenksproblem bekommt oder dass er eben halt nicht einen Halswirbel sich dabei jedes Mal ausrenkt oder sich die, ich sag mal, den vorderen Ellenbogen dabei immer wieder staucht, wenn er immer schief aufkommen muss, weil das ist ja wirklich dann dieser gefährliche Bereich. Und das bedeutet, da ist immer die Verantwortung des Hundehalters in meinen Augen, dass ganz definitiv darauf geachtet wird, dass nicht nur die Muskulatur warm gemacht wird, sondern dass ich so präzise diese Frisbee werfen kann, dass der Hund damit kein Problem bekommt. Und dann, wenn man es den Menschen mal klar macht, hört es eigentlich dann schon mit auf, dass es einfach dann wirklich ein rasanter Sport wird, sondern dann wird es halt langsam und dann wird es halt, ich sag mal, zwar sportlich, aber nicht in dieser Geschwindigkeit, wie das halt bei den Profis aussieht. Das überlassen wir tatsächlich auch ganz klar den Profis. Die haben ja auch die Zuchten dafür, die Hunde, die da natürlich auch, sagen wir mal, innerhalb dieser Frisbee-Gesellschaft natürlich auch gezüchtet werden. Da machen wir uns mal nichts vor. Das sind ja nicht irgendwie die typischen, wenn ich eben Ben Spitz schon mal genannt habe, den Spitz von nebenan oder der irgendwie ein Tierschutzhund von irgendwo kommt, der wird ja dann plötzlich kein Frisbee-Profi mitunter, sondern das macht er ja auch einfach, weil es Spaß macht. Das sind ja tatsächliche Zuchten, die aus der Leistungslinie hergezüchtet werden. Die werden darauf vorbereitet und die das dann im Blut haben, die das dann instinktiv schon alles können und die auch belastbarer sind. Das mag man alles jetzt in Frage stellen, aber es gibt es halt tatsächlich.
Ja, genau. Also eigentlich egal, welche Sportart man macht, es ist immer wichtig, wie beim Agility, wie beim Frisbee, dass es immer gesund abläuft.
Und das Wichtige ist, dass man sich selbst immer als die Leitlinie ransetzen muss. Ne? Das heißt, wenn ich mir jetzt eine sportliche Familie bin und hole mir einen sportlichen Hund, meinetwegen einen Magerwischler oder einen Hund, der auch gerne lange laufen mag, weil er das einfach auch gezüchtet bekommen hat, dass er da halt auch Langstrecken laufen kann, dann ist es ja auch okay, dass ich mit dem auch mal meine 10 Kilometer Strecken laufe. Aber ich fange ja auch langsam erst an und das muss man dem Hund auch zumuten. Nicht nur, weil ich jetzt ein toller Läufer bin, suche ich mir jetzt einen sportlichen Hund, lass den jetzt ein Jahr alt werden und dann kann ich mit dem auch schon direkt 10 Kilometer laufen. Eben halt nicht. Und der Ansatz zwischen einem Sportler und einem Leistungssportler, das ist schon noch ein großer Schritt bis dahin. Und wenn ich meinen Hund dahin trainiert habe, ist es genauso wie beim Menschen. Ich muss ihn danach wieder abtrainieren, wenn ich es nicht mehr kann. Und dann hört es meistens eigentlich schon auf, weil die Leute dann merken, oh nee, heute ist warm, heute laufen wir vielleicht nicht oder heute regnet es, da mag mein Magerwischler sowieso nicht raus. Dann ist es halt schon mal eher, dass sie wieder einfach nicht mehr trainieren und dann haben die Hunde aber trotzdem diesen Bewegungsdrang und was dann? Dann werden sie halt ungemütlich zu Hause oder sie sind halt dann auch nicht diejenigen, die in dem Moment, ich sag mal, gelassener zu Hause rumliegen, sondern die sagen, Entschuldigung, wir machen jetzt eine Woche nicht draußen. Ich bin eigentlich hier der geübte Leistungssport, möchte gerne mal raus. Ne? Also und das unterschätzen die meisten Menschen. Das heißt, nur weil ich sportlich bin, kann ich mir durch eine sportliche Rasse aussuchen. Überhaupt nicht das Problem. Aber es muss langsam antrainiert werden und nachher auch wieder langsam wieder abtrainiert werden. Das heißt, ich muss immer mit den Jahreszeiten auch das Training anpassen können.
Ja, und der Mensch hat ja auch eine Verantwortung für seinen Hund, weil der Hund kann nicht sagen, du, ist jetzt wichtig, dann mache ich jetzt mal wenigstens ein Auslaufen von einem Kilometer, ich bin da mal weg, ich komme gleich wieder, sondern das ist ja die Verantwortung des Menschen.
Ja, genau.
Da ist der Mensch wirklich, sollte er auch auf seinen Hund halt.
Und ich bin ja auch leider auch dieser Mensch, der in den Sommermonaten tatsächlich auch Menschen auf Fahrrädern total zum Halten bringt, wenn ich sehe, dass wir über 25 Grad haben, die Hunde sind tatsächlich schon ausgelaugt.
Ja.
Und die Menschen zwingen ihre Hunde dann noch ein paar Kilometer am Fahrrad zu fahren. Ja, es gibt Hunde, die haben Spaß daran. Ja, es gibt Hunde, die machen das gerne. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Trotz allem haben die halt nicht so eine Abschwitzfunktion wie wir Menschen. Und das bedeutet also, das kann ich dann nicht mit den Kilometer am Fahrrad abfahren. Das geht einfach dann in dem Moment nicht. Auch wenn es sich abends schon mal was abgekühlt hat. Aber mal ganz ehrlich, wenn der ganze Tag meinetwegen 30 Grad hat und ich bin am Abend mit 22 Grad unterwegs, ist dann trotzdem noch keine frische Luft draußen. Und das unterschätzen die Leute, dass da natürlich wirklich der Hund bei der Abschwitzfunktion ganz anders gehemmt ist wie wir. Und das ist die Pfoten, wir brauchen gar nicht über die Pfoten zu reden, was die darunter leiden müssen, natürlich auf diesen heißen Asphalten oder heißen Wegen teilweise zu laufen. Und da bin ich wirklich auch der Mensch, ich halte die Menschen an den Fahrrädern an, wenn ich das in ein paar Minuten beobachtet habe, wie die halt natürlich laufen mit ihren Hunden. dass sie mal wirklich die Geschwindigkeiten drosseln, mal vom Fahrrad absteigen sollen und dann wirklich den Hund mal langsam wieder runterkommen lassen von ihrer sehr starken Hechel-Variante. Ne?
Wie sind denn da die Reaktionen?
Ich werde oft angeschrien, weil ich ja keine Ahnung habe, weil ich ja ihre Hunde nicht einschätzen kann und die kennen ja alle ihre Hunde besser und der Hund hat den ganzen Tag hier rumgelegen. Jetzt muss der mal ausgepowert werden und all solche Sachen. Halbwissen, was halt da mich anbrüllt, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ich lasse auch gerne mich dann um ein paar Minuten anbrüllen, wenn dann die Leute meinen, sie haben da mit ihrem Halbwissen einfach mehr Erfolg. Das mag sein. Mir tun dann einfach die Hunde leid und ich denke dann immer nur, okay, wenn ja die Menschen sich 3 Minuten lang daran ergötzt hatten, hatten wenigstens die Hunde mal 3 Minuten Pause. Ja, das ist tatsächlich so. Und ich gebe dann halt meine Meinungen dazu und versuche dann natürlich auch die Leute davon einfach ein bisschen auch zu überzeugen. Ob sie es umsetzen, weiß ich immer nie, aber ich bin dann immer so gerne in diesem Thema, dass ich immer für die Hunde spreche. Das ist so. Es gibt.
Ja, wenn du es gar nicht ansprichst, kann sich auch gar nichts ändern. Und wenn du es ansprichst, kann sich zumindest was ändern. Dann gibt's die Option.
Ich finde es auch ganz gut, dass ganz viele in diesen Facebook-Communities, in den Gruppen und so auch alle schon mittlerweile darauf hinweisen und auch sagen, bitte, liebe Leute, weist doch jeden mal darauf hin, dass es einfach nicht gesund ist für euren Hund. Auch wenn er Spaß hat am Laufen. Es geht gar nicht um Kilometer machen, um den Hund auszupowern, sondern macht doch lieber zu Hause ein bisschen Kopfarbeit, ein bisschen Nasenarbeit, ein bisschen Tricks. Dann hat der Hund viel mehr davon. Und die Hitze macht einem Menschen ja schon zu schaffen. Dann wird es einem Hund natürlich auch zu schaffen sein. Auch wenn er aus dem Tierschutz aus Spanien kommt und da die Hitze schon kennt. Ja. Das ist ja völlig egal. Auch der ist unserem Klima dann ja gar nicht ausgeliefert, sondern der ist ja dann im Endeffekt, ja, ich sag mal, in einem ganz anderen Klima groß geworden. Ne?
Ja. Ja, man sieht schon, also auch über dieses Thema kann man ja wirklich tagelang
sprechen.
Und gerade zum Thema Fahrradfahren auch. Alex ist ja mit dem Fahrrad unterwegs mit ihren Hunden. Da kann die Alex dann bestimmt auch noch mal was zu sagen.
Wir werden ja auch sehen, das Wetter heute hier im Rheinland. Ich komme ja aus Rheinland. Hier sind es gerade 16 Grad bewölkt. Das heißt also ein tolles Laufwetter. Wenn sie dann damit natürlich durch den Wald fährt, ist das für die Hunde natürlich ein absoluter Traum. Und das finde ich ja auch eben die schöne Alternative. Und die Hunde können natürlich dann auch mal laufen. Sie hat mehrere Hunde, deswegen kann sie die natürlich dann auch vor ein, ich sag mal so, ein Zugfahrrad spannen, dass die Hunde ähnlich, wenn man das jetzt mal so ganz klar übertreiben mag, wie bei dem Schlittenhundesport sozusagen, dass die Hunde vorweg ziehen. Das heißt, sie haben auch richtig eine körperliche Auslastung. Das macht man nicht jeden Tag 5 Stunden, dann haben die Hunde auch Spaß. So ein Wetter, passende Gegend, passender Untergrund, schöner Sport.
So ist es. Jawohl.
Super, das heißt, wenn dann jetzt der nächste Alex wieder mit dazukommt, nächste Woche, dann werden wir mal fragen, was sie denn da so für tolle Erfahrungen gesammelt hat und ob sie dann noch mal was davon erzählen mag.
Ja, super. Genau, so machen wir.
Dann danke ich dir, liebe Simone.
Ja, und ich danke
dir. Dann wünschen wir uns mal gegenseitig mal eine schöne weitere Woche und wir sagen danke, liebe Zuhörer, und wir hoffen, ihr habt einfach auch eine tolle sportliche Woche. Wenn ihr Fragen zum Thema Sport habt, schreibt ihr uns gerne unter Instagram und unserem Account hundetalkrunde_podcast. Wir beantworten die gerne und sind natürlich auch immer wieder glücklich darüber, wenn ihr uns mal ein paar Fotos schickt, wo ihr mit eurem Hund Sport macht. Super, vielen Dank, Simone. Schönen Tag noch.
Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Schöne Woche.
Schöne Woche. Ciao. Tschüss.